Ein Einzelgänger. Ein Weißer. Denn solche Verbrechen werden selten gegenüber jemand anderem als einem Vertreter der eigenen Rasse verübt, und alle Frauen waren Weiße. Anfang 30, alle Morde geschahen nachts, also lässt sich vermuten, dass er irgendeiner Arbeit nachgeht, jedoch keiner besonders qualifizierten. Er findet, dass der Job unter seiner Würde ist, hält sich für viel zu gut für das, was er tut. Er lebt mit einer dominanten Frau zusammen, vielleicht mit seiner Mutter oder einer Tante. Ich erinnere mich, dass Melissa mich nach einer dominanten Mutterfigur gefragt hat. Sie glaubt genau denselben Mist wie der Typ, der das geschrieben hat. Er ist nicht in der Lage, sich dieser Frau zu widersetzen, und aufgrund einer Übertragung rächt er sich an ihr, indem er andere Frauen umbringt. Er benutzt Sex als Waffe. Höchstwahrscheinlich ist er vorbestraft. Es steht zu vermuten, dass er bereits als Spanner, als Voyeur in Erscheinung getreten ist. Einbruch ist noch wahrscheinlicher. Der Bericht erläutert, dass ich keine multiple Persönlichkeit habe und dass ich nicht geistesgestört bin, und damit haben Sie immerhin etwas richtig erfasst. Obschon er wiederholt den Zwang verspürt, zu vergewaltigen und zu töten, so ergibt sich daraus noch kein festgelegtes zeitliches Muster. Meist liegt ein Monat zwischen den einzelnen Tötungsdelikten, womöglich deshalb, weil er bei anderen nicht mit diesen Verbrechen in Verbindung stehenden Vergehen gefasst wurde. Manchmal beträgt der Abstand auch nur eine Woche. Die Tatsache, dass seine Opfer kooperieren, legt nahe, dass er sie mit einer Waffe bedroht, und da keines der Opfer ermordet wurde, während dessen Ehemann oder Partner sich im Haus aufgehalten hat, darf man annehmen, dass er nicht gewillt ist, eine Begegnung mit einer anderen männlichen Person zu riskieren. Er bereitet sich einerseits mangelhaft vor, denn er benutzt Gegenstände vom Tatort, um die Frauen zu fesseln, anstatt eine eigene Ausrüstung mitzubringen. Seine sexuelle Ausrichtung wird im Laufe seiner Angriffe immer perverser. Andererseits plant er seine Angriffe mehrere Wochen im Voraus. Dass er die Gesichter der Opfer bedeckt und Fotos umdreht, zeigt, dass er es vorzieht, die Frauen zu depersonalisieren. Er verhüllt ihre Gesichter, bevor er sie umbringt, um darüber fantasieren zu können, er töte jemand anderen, etwa die dominierende Frau in seinem Leben. Was er jedoch nicht tut, weil er hinterher zu große Schuldgefühle hätte. Einige Gegenstände vom Tatort behält er als Trophäen, wie zum Beispiel Unterwäsche und Schmuck. Das hilft ihm möglicherweise dabei, die Taten noch einmal zu durchleben. Er hat soziopathische Tendenzen, besitzt kein Gewissen und betrachtet seine Opfer nicht als richtige Menschen. Es empfiehlt sich, die Gräber seiner Opfer zu überwachen, da er unter Umständen dort auftaucht, jedoch nicht aus Reue, sondern um das Verbrechen noch einmal zu durchleben. Möglicherweise meldet er sich bei der Polizei, um seine Hilfe anzubieten oder eine Zeugenaussage zu machen, was ihm dazu dienen soll, den Stand der Ermittlungen in Erfahrung zu bringen. Es könnte sein, dass er Bars aufsucht, die von Polizisten frequentiert werden, und sich darum bemüht, mit ihnen über den Fall zu sprechen, um von ihnen so viel wie möglich zu erfahren. Der Bericht geht noch weiter. Er führt aus, dass Vergewaltigung ein Gewaltverbrechen ist, bei dem Sex als Waffe dient. Er erwähnt, dass Sex dazu dient, Macht und Kontrolle zu erleben und den anderen zu dominieren. Haben Sie recht mit dieser Erklärung? Warum habe ich die Gesichter zugedeckt? Habe ich die Frauen depersonalisiert oder so getan, als handle es sich um jemand anderen? Ich bin nicht sicher. Das, was Sie über Friedhöfe sagen, stimmt allerdings. Ich habe tatsächlich schon überlegt, hinzugehen, doch glücklicherweise habe ich rechtzeitig herausgefunden, dass man sie beobachtet, bevor ich auch nur einen Versuch unternommen habe. Als ich Ende 20 war, lag ich nachts wach im Bett und dachte über meine Nachbarn nach. Ich habe mich gefragt, was sie genau in diesem Augenblick machten. Dachten sie an mich? Ich habe mir vorgestellt, wie ich im Dunkel der Nacht von einem Haus zum anderen gehe und ihnen alles nehme, was ich haben will, und alles mit ihnen mache, was mir gefällt. Damals war das Entscheidende an dieser Fantasie nicht der Mord, sondern die Tatsache, dass ich damit durchkam. Damals habe ich gedacht, ich könnte das perfekte Verbrechen begehen. Heute ist diese Fantasie Wirklichkeit geworden. Und genau das fehlt in diesem psychologischen Profil. Ich schalte das Licht aus und schließe die Augen. Ich bin müde, aber die Wunde hält mich wach. Ich schaffe ganze 4 Tiere, bevor ich finde, dass Schafe zählen eine idiotische Idee ist. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber plötzlich ist es Morgen, und ich wache auf, wobei mir der Wecker hilft, einem weiteren Albtraum zu entkommen. Ich habe von Melissa und ihrer Zange geträumt. Immer wieder habe ich geschrien, sie solle aufhören, doch sie ließ sich durch nichts stoppen. Ich rufe bei meiner Arbeitsstelle an. Nein, ich bin nicht krank, meine Mutter ist krank, ja, das ist traurig, ja, ich werde ihr Grüße ausrichten, ja, ich werde allen davon berichten, wie es ihr geht. Ja, ich werde so lange nicht zur Arbeit kommen, bis ich mich darum gekümmert habe, dass sie wieder in Ordnung kommt. Ja, scheiße, ja. Das Sprechen tut weh und es kommt mir so vor, als sei mir ein Zug über die Eier gefahren. Ich pisse in den Eimer. Ich würde gerne aufstehen und mir ein Glas Wasser holen, doch das Verlangen ist schwächer als meine Abneigung, mir selbst unerträgliche Schmerzen zuzufügen. Stattdessen bleibe ich durstig, bis ich schließlich wieder einschlafe. Ich erwache schweißbedeckt. Meine Laken sind feucht, mein Gesicht klebrig. Ich habe so großen Durst, dass ich die Laken zu einer Kugel zusammenpresse und versuche, den Schweiß herauszusaugen. Weil die Feuchtigkeit nicht ausreicht, werfe ich einen Blick auf meinen Eimer mit dem Urin, doch darauf kann ich beim besten Willen nicht zurückgreifen. Stolpernd komme ich hoch und humple weg vom Bett, um das Waschbecken mit meiner Anwesenheit zu beglücken. Ich übergebe mich, bevor ich mir ein Glas Wasser einlaufen lassen kann und es hinunterstürze. Ich fülle es noch einmal, spüle das Waschbecken aus und übergebe mich wieder. Meine Arbeitsfläche in der Küche ist sauber. Ich kann mich nicht daran erinnern, das getan zu haben. Eigentlich sieht die ganze Wohnung so aus, als hätte ich sie geputzt. Verdammt, was habe ich nur gemacht, als ich ohnmächtig war? Während ich mich schon halb auf den Knien zum Sofa schleppe, stolpere ich. Und als ich auf dem Boden lande, explodiert der Schmerz in meinem Unterleib. Die Welt verschwindet. Und als ich wieder zu mir komme, liege ich im Bett. Ein Glas Wasser mit kleinen Eisstücken darin steht auf meinem Nachttisch. Daneben ein Tablettenfläschchen ohne Etikett. Mehrere Stunden sind vergangen. Ich hole eine der Tabletten heraus. Es muss sich wohl um irgendein Antibiotikum handeln. Ich schlucke sie mit etwas Wasser und schließe die Augen. Ich weiß nicht mehr, was wirklich ist. Ich stehe auf, lehne mich ans Sofa und kippe etwas Futter ins Goldfischglas. Ich schaue nicht zu, wie die beiden fressen. Stattdessen sehe ich mich um. Jemand hat meine Kleider gewaschen und ordentlich zusammengefaltet. Auf den Laken ist nur sehr wenig Blut. Ich studiere den Verband. Auch daran scheint weniger Blut zu sein als gestern. Hat Melissa den Verband gewechselt, nachdem sie mir geholfen hat, wieder ins Bett zu steigen? Oder habe ich es alleine wieder ins Bett geschafft und sie hat nur den Verband erneuert? Jesus, was stimmt nicht mit mir? Ich falle sofort in Ohnmacht, als ich das Bett erreiche. Als ich aufwache, greife ich zum Hörer und wähle die Nummer. Joe, bist du das? Ja, Mom. Hör zu, ich kann heute Abend nicht zum Essen kommen. Es fällt mir schwer zu sprechen, aber ich bemühe mich, so normal zu klingen, wie jemand eben klingen kann, der nur noch einen Hoden hat.
Ich habe Hackbraten gemacht, Joe. Du liebst Hackbraten.
Richtig.
Mir macht es nichts aus, dir Hackbraten zu machen. Du magst ihn doch, oder?
Natürlich, Mom, aber...
Dein Vater hat meinen Hackbraten nie gemocht. Er hat behauptet, die Hackbraten schmeckten wie Schuhe mit Gummisohlen. Mom, du brauchst es bloß zu sagen, wenn er dir nicht schmeckt.
Verdammt, was geht hier eigentlich ab? Jesus Christus. Hör zu, Mom, ich kann nicht kommen. Ich stecke bei der Arbeit fest.
Wie kannst du bei der Arbeit feststecken? Du verkaufst Autos. Hör zu, Joe. Ich kann dir auch etwas anderes machen, wenn du willst. Wie wär's mit Spaghetti Bolognese?
Zuerst habe ich keine Ahnung, was sie mir da erzählt, aber dann fällt mir ein, dass ich ihr schon seit Jahren erzähle, ich würde Autos verkaufen. Ich ertappe mich dabei, wie ich den Hörer umklammere, mit aller Kraft.
Ich kann nicht vorbeikommen, Mom. Also um 7?
Ich kann nicht kommen.
Der Supermarkt hat Hühnchen im Angebot. Meinst du, ich soll ein paar besorgen?
Ich schüttle den Kopf und knirsche mit den Zähnen. Es pocht in meinen verbliebenen Hoden. Wenn du meinst?
Suppenhühnchen sind billig.
Dann kauf ein paar.
Meinst du wirklich?
Sicher.
Soll ich dir auch ein paar besorgen?
Nein.
Das macht mir nichts aus.
Ich hab, was ich brauche, Mom.
Geht's dir gut, Joe? Du hörst dich krank an.
Ich bin müde, das ist alles.
Du brauchst mehr Schlaf. Ich hab dein Essen da. Willst du, dass ich vorbeikomme?
Nein.
Willst du nicht, dass ich deine Wohnung sehe? Hast du Sachen von Schwulen da, Joe? Lebt einer dieser Homosexuellen mit dir zusammen?
Ich bin nicht schwul, Mom.
Was soll ich da mit dem Hackbraten machen? Wegwerfen oder was?
Friere ihn ein.
Ich kann ihn nicht einfrieren.
Ich komme nächsten Montag vorbei, Mom. Ich verspreche es.
Warten wir es ab. Bye, Joe.
Bye, Mom. Ich schwitze und bin überrascht, dass sie sich als Erste verabschiedet hat. Ich werfe einen Blick in den Eimer. Der Uringeruch ist verschwunden. Das Wasser sieht sauber aus. Ich pisse hinein und spüre ein dumpfes Klopfen im Unterleib. Jetzt, wo ich den Hörer aufgelegt habe, fällt mir plötzlich was ein. Ich bin ziemlich sicher, dass ich jemanden angerufen habe, als ich aus dem Park nach Hause gekommen bin. Aber wen? Sally? Ich stehe auf und gehe zum Kühlschrank. Ihre Nummer hängt noch immer dort, doch das Papier ist mit Blutflecken beschmiert. Ich bin nach Hause gekommen. Ich hatte Schmerzen. Ich habe jemanden angerufen. Ich glaube, dass ich jemanden angerufen habe. Ich sinke wieder ins Bett. Mein Hoden ist weg. Und wenn ich versuche, mir vorzustellen, wie ich ihn mir selbst abgenommen habe, sehe ich zuerst Melissa, die einen Mundschutz trägt, und dann Sally, die ebenfalls einen trägt. Ich frage mich, wo ich ihn hingetan habe. oder wo sie ihn hingetan haben. Licht und Dunkelheit, Schlaf und Wachen, totales Bewusstsein und dann überhaupt nichts mehr. Ich lasse mich durch diese Existenz treiben, so gut ich kann, und mache mir nicht die Mühe, die Stunden zu zählen, um sicherzustellen, dass sie überhaupt vergehen. Dann widerstehe ich vor Pickle und Jehovah, ohne mich überhaupt erinnern zu können, dass ich aufgestanden und zu ihnen gegangen bin. Ich beobachte sie und frage mich, ob ein Goldfisch sich daran erinnern könnte, wenn man ihm einen Hoden abnehmen würde. Mein Hoden ist weg und meine Gesundheit ebenfalls. Ersterer wird nie zurückkommen. Bei letzterer habe ich noch Hoffnung. Meine innere Uhr weckt mich um 7:30 am Montagmorgen. Eine ganze Woche ist vergangen. Einfach so. Ich steige aus dem Bett und bemerke, dass ich besser gehen kann als die ganze Woche davor. Ich mache alles so wie an einem normalen Arbeitstag. Ich dusche und rasiere mich, auch wenn das ein bisschen länger dauert. Ich mache mir etwas Toast. Ich füttere meine Fische. Meine Wohnung riecht nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Es sieht so aus, als hätte ich den Eimer, in den ich gepisst habe, nur wenige Male benutzt. Als ich mir meine Lunchbrote richte, entdecke ich, dass der größte Teil des Essens aus meiner Wohnung verschwunden ist. Die Treppe ist ein kleines Problem, und ich habe Mühe, runterzusteigen, doch ich schaffe es, ohne dass Blut an der Vorderseite meines Overalls auftaucht. Ich muss Mr. Stanley erklären, warum ich eine Woche lang nicht mit ihm gefahren bin. Ja, Mom war krank. Im schaukelnden Bus droht das, was von meinem Hodensack noch übrig ist, aufzureißen. Ich brauche einen Tampon für Männer. Oder eine Zeitmaschine. Mr. Stanley lässt mich aussteigen. Ich humple über die Straße und mache mich bereit, eine weitere Arbeitswoche zu beginnen. »Ich habe gehört, dass du wieder arbeitest«, sagt Sally. Und ihr Gesicht wirkt hin und her gerissen im Bemühen, zugleich glücklich und besorgt auszusehen. Ich bin unten in einer der Ausnüchterungszellen, schiebe den Mob vor und zurück und versuche, das Erbrochene und die Pisse aufzuwischen, die die Betrunkenen am Wochenende hier überall hinterlassen haben. Das ist wohl der übelste Teil meiner Arbeit. Einmal im Monat putzt ein Reinigungstrupp hier wirklich gründlich durch. Doch es ist erstaunlich, wie gestrichene Waschbetonwände und Zementböden den Gestank nach Erbrochenem und Scheiße in sich aufnehmen können. Ich ziehe die Maske runter, die mich vor dem erbärmlichen Geruch schützt. Die Betonzellen mit ihren Metalltüren sind sogar mitten im Sommer verdammt kalt. Und die kühle Luft verursacht augenblicklich ein Pochen in meinen Hoden. »Meiner Mutter geht es gut«, sage ich. »Denn sicher hat sie gehört, warum ich nicht zur Arbeit gekommen bin.« »Wie bitte?« »Meine Mutter, sie war die ganze Woche krank, deshalb war ich nicht hier.«
»Deine Mutter war krank?«
»Ja, ich dachte, du hättest davon gehört, deshalb war ich nicht hier. Wahrscheinlich weiß das inzwischen jeder.«
»Oh, natürlich, schon kapiert«, sagt sie leise.
Wobei sie das O und das kapiert in verschwörerischem Ton in die Länge zieht, als hätten wir eine Affäre.
»Deine Mutter war krank, deshalb musstest du eine Woche frei nehmen.«
»Ja, genau das habe ich doch gerade gesagt«, erwidere ich. »Und etwas in ihrer Stimme klingt so falsch.«
»Und jetzt geht es ihr besser?«
»Sicher«, antworte ich, ziehe das Wort ebenfalls in die Länge, nicke langsam und versuche zu verstehen, was eigentlich los ist.
»Weiß sie, was wirklich passiert ist?
Ist diese Frau mit einem IQ von 70 bei mir zu Hause aufgetaucht und hat mich operiert? Und wie geht's dir, Joe? Auch besser?«
»Ich komme zurecht. Die Zeit heilt alle Wunden. Das sagt meine Mom immer.«
»Das stimmt. Hör zu, Joe. Du musst immer daran denken, dass, falls du irgendwas brauchst und du willst, dass ich dir helfe mit deiner Mutter, dann gib mir einfach Bescheid.« Natürlich kann sie mir die Art von Hilfe, die ich bei meiner Mutter bräuchte, kaum geben. Und doch, gäbe es mehr Menschen wie Sally, wäre die Welt besser. Das Problem ist nur, dass sie so klingt, als würden wir beide ein großes Geheimnis teilen, eines, bei dem es darum geht, dass Joe eines Morgens in einem Park aufgewacht ist, nachdem man ihm einen Hoden mit einer Zange zerquetscht hat, und er alleine nach Hause finden musste.
Joe?
Gleichzeitig halte ich es für undenkbar, dass Sally und ich jemals ein Geheimnis teilen könnten. Das ist einfach nur Sally mit ihrer typischen Art. Sie versucht mir, mit meiner Mutter beizustehen, so wie sie mir gelegentlich hilft, indem sie mir Lunchbrote macht. Sie versucht nur, endlich auf den richtigen Weg zu gelangen, der sie in mein Bett führt.
Joe, bist du okay?
Sicher okay, antworte ich. Ich mach mich dann mal besser an die Arbeit, Sally.
»Okay«, antwortet sie. Doch sie rührt sich nicht von der Stelle. Sie starrt mich an und schließlich schaue ich zu Boden. Ich will den Blickkontakt mit ihr vermeiden, damit sie nicht auf die Idee kommt, dass er ein Zeichen dafür, dass wir uns jetzt gleich ausziehen.
»Kann ich dich etwas Persönliches fragen, Joe?«
»Nein.«
»Ja? Findest du Mord faszinierend?«
Ja. Nein.